hoffnungsvoll zu starten. Von meinem Typ her, ich freue mich immer, etwas Neues zu machen. Ich habe gerne neue Sachen. Und zusammen wollen wir in dieser Serie wirklich neu entdecken, was für eine Hoffnung uns der christliche Glaube gibt. Die Hoffnung ist so gross und so breit und vielfältig, dass die Serie länger geworden ist, als wir eigentlich gedacht haben, als Pastoren. Und gleich bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen für das Thema. Weil ich glaube, dass das Thema sehr viel damit zu tun hat, was wir Christen in dieser Welt bewegen können. Was für eine Rolle wir spielen können in dieser Welt. Weil alle Menschen, wir haben es heute Morgen vom Urs gehört, sollte Hoffnung ein Artikel sein, wäre garantiert ausverkauft. Wir Menschen sehnen uns nach Hoffnung. Aber Hoffnung muss mehr sein eben, als nur ein Wunschdenken. Sie muss begründet sein, sie muss in etwas verankert sein. Und genau die Hoffnung oder von einer solchen Hoffnung redet die Bibel. Und die christliche Hoffnung hat ganz viel mit unserem Auftrag zu tun. Wir sind von Jesus in die Welt gesendet mit einem Auftrag. Und als seine Nachfolger sind wir Hoffnungsträger. Wir sollten als Hoffnungsträger bekannt sein. Wenn alle den Kopf verlieren, wenn alle hoffnungslos sind, sollten wir Hoffnung können anbieten als Christen. Hoffnung lässt uns auch handeln. Sie macht uns aktiv. Und so können wir unsere Gesellschaft prägen. So werden wir relevant, werden wir wichtig für unsere Mitmenschen. Und ich finde es ganz wichtig zu betonen, und das werden wir in dieser Serie immer wieder sehen, dass die christliche Hoffnung uns nicht nur auf eine bessere Zukunft vertröstet. Leute, es geht nicht nur um den Himmel. So gewaltig wie der Himmel auch ist, es geht um mehr. Die christliche Hoffnung umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Weil sie ist verwurzelt in der Geschichte. Wir kommen von Karfreitag und Ostern her. Dort hat unsere christliche Hoffnung angefangen. Und sie blüht auf in der Gegenwart. Wie der Frühling, ich finde es schön, wir haben so ein bisschen blutscht um etwas Neues in die angebrochen. Weil Christus in uns lebt. Weil die Auferstehungshoffnung oder die Auferstehungskraft in uns wirksam ist. Und sie trägt Früchte in die Zukunft. Viele Früchte. Wir reden von einem neuen Himmel, von einer neuen Erde, die Gott für uns schafft. Und darum bringt die Hoffnung Licht und Kraft ins Jetzt und hier. Und nicht erst irgendeinste. Und heute starten wir mit dem Fundament von dieser einzigartigen Hoffnung. Und ich habe das mal so überschrieben, wir können hoffnungsvoll leben, weil Jesus schafft Neues. Es geht um Jesus. Die Hoffnung von uns Christen ist eben nicht Wunschdenken. Sie beruht nicht auf dem, was wir tun können. Sie ist nicht auf uns, hängt von uns ab. Sondern in unserem heutigen Text, im Kolosser Kapitel 1, Vers 15 bis 20, zeigt uns der Apostel Paulus, wer Jesus ist. Auf ganz eine eindrückliche Art und Weise. Und in diesem Text geht es eigentlich um zwei Kernaussagen. Er zeigt uns die Person von Jesus und das Wirken von Jesus. Das Wort Hoffnung finde ich spannend, kommt übrigens in diesem Text gar nicht vor. Alle, die jetzt suchen in der Bibel, die werden in diesem Text Hoffnung nicht finden. Und trotzdem zeigt der Text uns ganz deutlich, die christliche Hoffnung ist begründet in der Person und im Werk von Jesus Christus. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und um das geht es heute Morgen, um die zwei Sachen, um die Person und um das Werk, um das Wirken von Jesus. Und je mehr wir begreifen, wie gross der Jesus ist, je mehr wir begreifen, was er für uns hat, was er für uns tut, desto mehr können wir hoffnungsvoll leben. Können wir Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Und darum schauen wir miteinander das Porträt an vom Apostel Paulus, wie er Jesus uns vor Augen malt. Und das Erste, was er uns zeigt, unsere Hoffnung kann gross sein oder ist gross, weil Jesus unbeschreiblich gross ist. Er ist, wie ich das sage, der Neumacher. Er macht alles neu. Und das gibt Hoffnung. Ich möchte die Verse lesen aus Kolosser 1. Ihr könnt die mit der Bibel mitlesen. Kolosser im Neuen Testament, der Brief von Paulus, Kapitel 1 von Vers 15. Ich lese bis Vers 17 zuerst. Der Paulus sagt uns hier, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. In den ersten Versen dieser Christushymne, wie sie auch genannt wird, also das Lied über Christus, geht es zuerst mal um die Person von Jesus. Wer ist Jesus? Und ich bin überzeugt, das ist eine Frage, die ja heute noch die Leute ringen damit. Wer ist der Jesus? Und ich denke, auch mit Recht ringen die Leute damit. Weil je nach Antwort lohnt es sich, in diesem Jesus seine Hoffnung zu suchen oder eben auch nicht. Und auf diese Frage, wer ist Jesus, gibt Paulus, der Kolosser und auch uns heute im 21. Jahrhundert eine klare Antwort. Wie wir heute ja Kolosser müssen wissen, wer ist der Jesus? Lohnt es sich, seine Hoffnung auf ihn zu setzen? In der römischen Welt hat es genauso viele Weltanschauungen, Meinungen, Religionen und Götter gegeben, ja vielleicht sogar mehr, als es bei uns heute hat, im April 2021. Es war voll, eine bunte Vielfalt. Und all diese Religionen und Weltanschauungen haben was gemacht? Sie haben irgendwo Hoffnung versprochen. Die Menschen früher waren genauso auf der Suche nach Wahrheit, nach dem Lebenssinn und nach Gott, wie wir heute auch. Und wisst ihr warum? Wir brauchen Hoffnung. Wir suchen danach. Hoffnung haben heisst, wir wissen, dass es schlussendlich gut kommt. Dass unser Leben einen Sinn und ein Ziel hat. Und genau dafür steht Jesus mit seiner Person. Paulus zeigt uns, wieso die Person von Jesus für uns Hoffnung bedeutet. Jesus kann uns Hoffnung geben, weil er eben nicht nur ein guter Mensch war, wie viele denken. Er war nicht ein grosser Lehrer oder ein Prophet, sondern Paulus zeigt uns hier ganz klar, Jesus ist Gott. Paulus macht das deutlich in dem, dass er sagt, er ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Und er benutzt da ein ganz spannendes Wort für Ebenbild, das griechische Wort Icon. Die, die ein bisschen computeraffin sind, die wissen, was ein Icon ist, oder? Wenn man nämlich danach ein Programm starten will, das sind die komischen Dinge da, wo man draufklicken kann und dann geht etwas auf und dann sieht man oft mal etwas. Mit anderen Worten, Jesus ist das exakte Porträt, er ist wie ein Bild von Gott, dem Vater. Gott ist Liebe, Gott ist gerecht, er ist gnädig, er ist barmherzig, geduldig, grosszügig. Was die meisten nicht wissen, Gott hat Humor. Er ist kreativ und noch viel mehr. Er ist eigentlich unbeschreiblich und gleich können wir ihn beschreiben. Und genau so ist Jesus auch. Am einfachsten ausgedrückt, wenn man auf Jesus klickt, wie auf ein Icon, dann sieht man, wer Gott ist. Weil er Gott ist. Wer Jesus anschaut, schaut Gott an. Gott ist unser Jesus. Der unsichtbare Gott ist unser Jesus in einem Bild erschienen, wo wir sehen und verstehen können. Wo wir auch ertragen. Und ich finde es schon verrückt, die ersten Jünger, wenn die Jesus angeschaut haben, wenn sie mit ihm unterwegs waren, die haben Gott in die Augen geschaut, buchstäblich. Sie haben Gott gesehen. Können wir das heute auch noch? Vielleicht nicht genau gleich wie die ersten Jünger. Aber wenn wir heute in der Bibel, in den Evangelien, zum Beispiel das Leben von Jesus studieren, dann sehen wir immer noch, wer Gott ist, wie Gott ist. Und wenn wir dann dem Beispiel von Jesus folgen, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, dass er sein Leben durch uns durchleben kann, dass er uns immer mehr umgestalten darf in sein Bild. Wisst ihr, was die Leute sehen, wenn sie uns anschauen? Nicht perfekt, aber sie können einen Blick auf Gott erhaschen, wenn wir Jesus Raum geben in unserem Leben. Und so werden wir Hoffnungsträger in dieser Welt. Der Paulus geht weiter. Er nennt noch der Erstgeborene. Und das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Der Ausdruck ist als Ehrentitel gedacht. Da geht es also nicht darum, dass Jesus das erste Geschöpf ist oder das perfekte Geschöpf ist, das Gott hat geschaffen. Zeugen Jehovas lehren das. Jesus ist das erste Geschöpf, das Gott hat gemacht. Perfekt, aber er ist nur ein Geschöpf. Und das ist genau das, was Paulus nicht meint. Nein, Jesus ist Gott. Der Sohn ist wesensgleich mit dem Vater. Und darum sagt Jesus zu Philippus, als der Philippus ihn gefragt, Herr, zeig uns den Vater. Sagt er im Johannes 14,9, wer mich sieht, sieht der Vater. Natürlich hat Jesus hier nicht vom äußeren Erscheinungsbild geredet, sondern es geht um das Wesen. Wer mich anschaut, wer mich beobachtet, der sieht Gott. Ich bin Gott. Der Titel Erstgeborene unterstreicht die einzigartige Vorrangstellung, die Jesus in und über der ganzen Schöpfung hat. Dass Jesus nicht einfach ein Teil der Schöpfung ist, macht Paulus ganz deutlich in den Versen 16 und 17. Er ist der Schöpfer. Alles, was irgendwo existiert, sei das jetzt materielle Sachen wie unser Körper, sei das das Immaterielle wie unsere Seele oder eben auch Geistwesen, die unsichtbare Welt, also für unsere Augen unsichtbar, aber nicht weniger real, alles, was irgendwo existiert, hat seinen Ursprung in Jesus Christus. Er hat es geschaffen. Durch ihn ist es geschaffen worden. Jesus ist der Grund, der Ursprung von allem. Er ist der Erschaffer, und der Paulus sagt, und zugleich auch das Ziel von allem. Ohne Gott, wenn die Atheisten recht haben, dass es keinen Gott gibt, dass das alles nur per Zufall entstanden ist, dann gibt es keinen Sinn im Leben. Dann spielt es keine Rolle, ob du da bist, ob du existierst oder nicht, weil du wirst vergehen und that's it. Er gibt dem Universum und auch uns Menschen einen Sinn. Unser Dasein macht einen Unterschied. Wie wir leben in dieser Welt, macht einen Unterschied. Und Paulus sagt, er ist auch der Erhalter von allem. Wir nehmen das selbstverständlich, dass uns die Atome, wo wir zusammengesetzt sind, dass die nicht einfach auseinanderfledern. Das nehmen wir als selbstverständlich an. Ist es aber nicht. Die Wissenschaft sucht immer noch den Grund, warum das Universum nicht einfach im Chaos versinkt. Und sie wissen, dass es nur eine kleine Veränderung in feiner Abstimmung vom Universum bräuchte, und das Leben ist einfach Geschichte. Das Leben auf dieser Welt wie im ganzen Universum wird einfach im Chaos versinken. Und Paulus sagt uns, warum das nicht der Fall ist. Können wir auch sagen, warum das Böse auf dieser Welt nicht total die Oberhand gewinnt. Jesus hat alles zusammen. Es ist alles unter seiner Kontrolle, es ist alles in seiner Hand, durch seine Macht. Wisst ihr, was mir die Verse zeigen? Wir können nie zu gross über Jesus denken. Egal wie wir Jesus sehen, er ist noch viel grösser. Er ist noch viel mächtiger. Und der unvorstellbar gross und mächtig Jesus, der steht auf unserer Seite. Der ist für uns Menschen. Wir sind ihm wichtig. Der Jesus will ein Teil von unserem Leben sein, von unserem Alltag sein. Er will bei uns sein, uns begleiten. Wir sind ihm wichtig, weil er uns liebt. Er will das Beste für uns. Egal, wie es in unserem Leben aussieht. Weißt du, die Hoffnung der Menschheit liegt nicht im Fortschritt. Nicht in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft, im Wohlstand. Auch nicht in einer Impfung oder in was auch immer. Das ist alles nicht schlecht. Aber unsere Hoffnung liegt in einer Person. Und die heisst Jesus Christus. Je mehr wir das erkennen, wer Jesus ist, wie mächtig das er ist, was er tut für uns, desto hoffnungsvoller können wir leben. Dann werden wir wirklich zu Hoffnungsträger als Christen. Und darum die Frage zum Abschluss von diesem ersten Punkt. Wie gross ist dein Jesus? Vielleicht lese ich heute am Nachmittag die Verse noch eins durch. Weil unsere Hoffnung kann eigentlich nur so gross sein, wie Jesus ist. Wie wir Jesus sehen, so muss ich sagen. Jesus ist immer gleich gross. Aber je nachdem, wie wir ihn sehen für uns, können wir eine grosse Hoffnung haben oder eben eine kleinere. Wie gross ist dein Jesus? Wisst ihr, Jesus ist buchstäblich ein Neumacher. Er hat es schon gemacht, als er die Schöpfung geschaffen hat, aus dem Nichts raus. Er ist heute dran, ein Neues am Schaffen. Und er wird auch in Zukunft neu schaffen. Er will das in unserem Leben tun. Er will das bei unseren Mitmenschen tun. Er will seine ganze Schöpfung tun. Und er tut es zu seiner Ehre und weil er uns liebt. Und darum ist er logischerweise ist Jesus so der Hoffnungsgeber. Er ist der, der uns Hoffnung gibt. Der Grund dazu lesen wir jetzt in seinem Wirken, was er schafft. Von Vers 18 bis Vers 20. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Als ich die Verse gelesen habe, musste ich sagen, da kommt jetzt Karfreitag und Ostern zusammen. Das Kreuz und das leere Grab bringt hier der Paulus in diesen wenigen Sätzen. Mit dem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung hat Jesus ein ganz neues Kapitel in der Weltgeschichte aufgeschlagen. Ein Kapitel, das niemand mehr schliessen kann. Wir leben jetzt wie in einer ewigen Osternzeit. Ja, das letzten Sonntag gesagt, wie ein ewiger Frühling. Es fängt an zu blühen und wachsen und es wird niemand mehr kann es aufhalten. Eine neue Schöpfung hat am ersten Ostermorgen angefangen. Und jeder Mensch, sogar die ganze Welt, darf ein Teil sein von dieser neuen Schöpfung. Und das ist mit einer grossen Hoffnung verbunden. Mit der Hoffnung, dass das Böse, dass alle Ungerechtigkeit, das Leiden auf dieser Welt, ja schlussendlich auch der Tod, eben nicht das letzte Wort hat. Es wird auferstehen. Eine neue Schöpfung hat angefangen. Und so gross und unfassbar, wie Jesus als Person ist, so gross und unfassbar ist sein Werk und sein Wirken für uns Menschen. Die Tragweite davon kann unser Verstand, mindestens mein Verstand, nicht erfassen. Aber was wir verstehen können, und was wir müssen verstehen, ist, dass Jesus der Hoffnungsgeber ist für uns. Dass wir wahre Hoffnung, begründete Hoffnung, schlussendlich nur in seinem Werk finden. In dem, was er für uns hat. Schauen wir uns das Wirken kurz an miteinander. Oder noch ein bisschen länger vielleicht. Das erste Stichwort im Vers 20 ist Versöhnung. Das ist das eigentlich, was alle Religionen wollen und suchen. Ein Weg zu Gott oder zu ihren Göttern, wie auch immer das aussieht. Und wir wollen die Beziehung klären mit dem Gott, mit dieser Macht. Wir wollen sich irgendwie richtig stellen. Jede Religion, könnte man sagen, sucht Versöhnung mit dem Übernatürlichen. Versöhnung bedeutet, dass eine zerbrochene Beziehung wiederhergestellt wird. Frieden zu schaffen, da wo Feindschaft herrscht, wo man gegeneinander ist, ein Miteinander zu finden. Versöhnung macht eine Beziehung erst überhaupt wieder möglich, dass sie richtig funktioniert. Durch Jesus hat Gott genau das für uns da. Er hat Versöhnung geschaffen. Er hat sich selber mit uns versöhnt. Und das Spannende ist dabei, dass die Bibel ganz klar davon redet, dass wir Menschen mit Gott haben müssen versöhnt werden. Nicht Gott mit uns. Gott war nie unser Feind. Er hat sich nicht von der Menschheit abgewendet. Wir sind in Rebellion gefallen. Wir haben unserem Schöpfer den Rücken zugedreht und haben gesagt, hey, wir brauchen dich nicht. Wir arbeiten es selber. Wir haben Gott für tot erklärt, wie der Nietzsche hat gesagt. Wir brauchen Versöhnung mit Gott. Aber wir können sie nicht selber schaffen. Nur Gott kann das und hat es da durch Jesus. Und die Initiative dieser Versöhnung ist von Gott ausgegangen und geht noch heute von Gott aus. Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Und das schafft Hoffnung. Wir müssen nicht mehr finden von Gott sein. Wir dürfen versöhnt sein mit ihm. Und das verändert sogar die ganze Schöpfung. Versöhnung ist aber auch immer an Vergebung gekoppelt. Schuld muss bekannt werden. Sie muss beglichen werden. Und ich weiss nicht, wie sie in eurem Leben aussieht, aber in meinem Leben gibt es relativ viel Schuld. Gegen Menschen wie gegen Gott. Und Jesus ist unser Hoffnungsgeber, weil er die Schuldfrage am Kreuz ein für alle Mal gelöst hat. Dadurch, dass es stellvertretend für dich und für mich unsere Schuld hat auf sich genommen und den Preis hat gezahlt, den wir hätten müssen zahlen. Wie Buß hat er gezahlt und noch viel mehr. Die Schuldfrage ist geklärt und ermöglicht so unsere Versöhnung mit Gott. Das ist aber nicht etwas, das einfach jetzt automatisch stattfindet, sondern wir müssen das auch wollen. Wir müssen das annehmen. Aber Gott bietet es uns an. Die Vergebung, Versöhnung und die Hoffnung, die damit verbunden ist, bietet Gott der ganzen Welt an. Sagt, hier ist es, kommt zu mir. Ich vergebe, ihr seid versöhnt mit mir. Und jetzt ratet mal, wie ihr das tun wollt. Durch die, die das schon angenommen haben. Durch seine Gemeinde will Gott das Versöhnungsangebot der ganzen Welt unterbreiten, bekannt machen. Jesus ist unser Hoffnungsgeber. Und als seine Nachfolger will er uns als Hoffnungsgeber einsetzen in dieser Welt. Wir sollen für die Hoffnung einstehen, die Hoffnung weitergeben. Und dafür steht das Bild vom Leib in Vers 18, wo wir gelesen haben. Die Gemeinde ist der Körper von Jesus auf dieser Erde. Und ich weiss nicht, ihr seht jetzt mehr, es wäre komisch, wenn ihr mich nicht würdet sehen, durch meinen Körper drücke ich etwas aus. Ich unterstreiche, was mir wichtig ist, wer ich bin, meine Eigenschaften werden irgendwo durch meinen Körper sichtbar. Und genau das soll der Gemeinde stattfinden. Wir sind die Hände und Füße von Jesus auf dieser Welt. Man darf also sagen, wer Jesus sieht, sieht der Vater. Und wer die Gemeinde anschaut, wer die Christen anschaut, sollte Gott sehen. Durch uns. Vergebung, Versöhnung, Liebe, Hoffnung sollen durch die Gemeinde in dieser Welt erfahrbar werden. Da muss man sich schon mal kritisch fragen, wo stehen wir da? Als Einzelne genauso wie als FG Gwatt. Wie wir miteinander umgehen, wie wir leben, sind wir so eng miteinander unterwegs, dass wir Versöhnung, Vergebung und damit auch Hoffnung in die Welt heraustragen können? Was braucht es denn überhaupt dazu? Und für mich ist so der Schlüssel am Schluss im Vers 18. Der sagt Paulus, nach Gottes Plan soll Jesus in allem den ersten Platz einnehmen. Jesus soll in allem den ersten Platz haben. Und das wirft die Frage auf, was für einen Platz hat Jesus in meinem Leben? In deinem Leben? Bei uns in der Gemeinde läuft alles um Jesus, geht es wirklich um Jesus in meinem Leben, in deinem Leben, hier bei uns. Nur wenn er das Haupt ist, und das wird hier vorgestellt, dann kann er die Führung und die Leitung, die Kontrolle über sein Leib übernehmen und uns zu Hoffnungsgeber in dieser Welt machen. Wisst ihr, Mir ist aufgefallen, wir können Programm machen als Kirche ohne Jesus. Zu Programm machen, da brauchen wir Jesus nicht. Das schaffen wir wirklich selber. Aber was wir nicht können, ist Hoffnungsgeber sein ohne Jesus. Wenn Jesus nicht wirklich das Haupt ist von unserer Gemeinde, der bestimmen darf, können wir weder als Gemeinde noch als einzelne Nachfolger wirklich Hoffnungsgeber sein. Also, welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? Hat er wirklich den ersten Platz? Ich muss ehrlich sagen, ich merke immer wieder bei mir, Jesus darf auf dem Beifahrersitz sein, aber ich steuere manchmal das Auto noch gerne selber. Und das ist ein Problem. Dann werde ich nicht wirklich zum Hoffnungsgeber. Und die Frage fordert uns raus, als Gemeinde wie als Einzelne. Welchen Platz hat Jesus bei uns? Schlussendlich geht es darum, nicht, dass unser Wille oder unsere Bedürfnisse, unsere Ziele erfüllt werden. Jesus hat uns gelehrt zu beten, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auf Erden. So in meinem Leben, so in dieser Gemeinde. Und wisst ihr was? Sein Wille beinhaltet immer das Beste für unser Leben, für unsere Mitmenschen, schlussendlich für die ganze Schöpfung. Es gibt nichts Besseres als sein Wille. Jesus ist der Hoffnungsgeber für uns und für die ganze Welt. Jesus schafft Neues. Und das ist Grund zur Hoffnung für uns. Er hat es in der Vergangenheit da, er tut es jetzt und er wird es auch in Zukunft tun. Es ist sein Wesen, er ist ein Neumacher. Und was er macht neu in dieser Welt, ist nicht immer gleich gut. Das habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Er hat ein neues Produkt gekauft und hat festgestellt, das alte war viel besser. Aber was Jesus macht, ist immer besser, ist immer gut. Und das gibt Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, genauso wie die Welt, in der wir drinnen leben. Und der Paulus zeigt uns in Kolosser in diesen Versen eindrücklich auf. Noch einmal, unsere Hoffnung gründet sich ganz auf die Person und das Werk von Jesus Christus. Oder einfach ganz kurz gesagt, unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Er ist das Fundament. Und je mehr wir das erkennen, wer Jesus ist, wie mächtig er ist und wirkt, desto hoffnungsvoller können wir leben. Und desto mehr können wir die Hoffnung auch weitergeben. Ich möchte genau für das noch beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, ich möchte dich anbeten, weil du würdig bist. Ich finde gar nicht die richtigen Worte, für auszudrücken, wer du bist, wie du bist, wie gross du bist. Aber Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir alle, dass wir als Gemeinde immer mehr dürfen kennen, wer du bist. Und dass das uns darf beflügeln darf. Dass wir immer mehr dürfen kennen, wie gross dein Werk ist, wie gross dein Wirken auch heute ist, damit wir hoffnungsvoll leben können. Damit wir Hoffnung weitergeben können, damit wir selber Hoffnungsgeber werden können. Und Jesus, du weißt gerade, wo die einzelnen Leute von uns heute Morgen einen neuen Blick auf dich brauchen. Oder auch Leute daheim in einem Livestream, wo wir neu müssen sehen, wer du bist wirklich. Was du tust, damit wir hoffnungsvoll leben können, damit wir Hoffnung weitergeben können. Jesus, du weißt, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass du uns das geben willst. Lass du uns erkennen, wer du bist als Person und was du für uns hast und noch weiter wirst tun. Bitte wirk du in uns, damit wir wirklich auch Hoffnungsträger und Hoffnungsgeber werden in dieser Welt. Als Einzelne von der FG Gwatt wie als gesamte Gemeinde. Bitte brauch du diese Serie dazu, damit wir neu entdecken können, dass wir Grund haben, hoffnungsvoll zu sein und hoffnungsvoll zu leben in dieser Welt, weil du mit uns bist. Amen.